als coole, hippe Weinbar mit einem richtig geilen Shop.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
Ja, fast Mittagszeit. Conny, uns hat es in die Innenstadt verschlagen, auf dem Stephansplatz nach Wien. Wir sind im Eventbereich des Wein und Co.s. Und wer hat sich vor das Mikrofon getraut?
Hallo, grüß euch. Ja, wir sind da, wo der Wein auf die Menschen trifft. Und unser Gast heute ist Johannes Wassack, Geschäftsführer von Wein und Co., einem der prägendsten Weinplayer Österreichs. Johannes kennt Wein aus allen Perspektiven. Gastro, Marketing, Weingut, Gebietsvinothek, da kann man ewig aufzählen, Weinmarketing und Handel und jetzt sogar als Geschäftsführer. Und ja, er hat sogar schon Punkte geschrieben, also höchste Zeit, ihn selbst ins Kreuzverhör zu nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute bei meinem allerersten Podcast dabei sein darf.
Das freut uns sehr.
Johannes, jetzt haben wir kurz angeschnitten deinen Werdegang. Mach einen kurzen Streifzug von dir selbst. Wie ist es so weit gekommen, dass du heute hier sitzt?
Es ist eigentlich ein sehr chaotischer Werdegang. Ich war eigentlich sportlich unterwegs, Sportgymnasium, Landhockeyspieler, hat mich sehr lange geprägt. Dann bin ich auf die Uni gegangen, habe eigentlich Spanisch und Geografie studiert. Geografie war immer so mein Thema und Spanisch hat mir die Kultur und die Sprache, das habe ich immer sehr gerne mögen. Aber dann mit der Pädagogik Vortragenden damals bin ich nicht zusammengekommen und gesagt so, na, das ist nichts mehr für mich. Ich gehe wieder in eine FH und war dann im Kultur- und Kongressmanagement und habe dort dann ein bisschen in die Tourismusschiene reingeschnuppert, habe auch dann Tourismusmanagement den Bachelor abgeschlossen und bin über diesen Tourismus, über Genuss und Wein, das gehört ja alles dazu im Tourismus im Österreichischen, bin ich dann irgendwie in die Weinbranche gerutscht und habe dann ziemlich schnell in der Gebietsvinothek in Tallern, in der Thermenregion begonnen und ja, da ist dann eigentlich so richtig losgegangen mit der Weinwelt.
Was hat die am meisten geprägt, jetzt von der langen Vorgeschichte, die es eigentlich gibt?
Die Schulzeit war auf jeden Fall sehr prägend. Ich habe ja 10 Jahre dort verbracht, statt 8 Jahre, weil ich mich damals schon immer sehr für die Interessen auch der anderen eingesetzt habe und für die Schüler, war auch Schulsprecher. Und ich wollte irgendwie nicht raus und meine damalige Klassenvorsteherin gesagt, so, jetzt haben wir es geschafft, endlich bist du draußen. Und für mich war das irgendwie traurig, weil ich wollte ewig Schüler bleiben und ich fand das einfach so genial, weil ich da so viele Menschen kennengelernt habe und das ist das, was mich jetzt auch so prägt. Ich kenne überall ein paar Menschen und Leute, wenn ich in Deutschland am Flughafen bin, treffe ich irgendwen, weil ich einfach so viele Leute in meiner Jugend schon kennengelernt habe. Und ich war auch immer so ein bisschen dieses bindende Glied zwischen verschiedenen Schulen und es sind viele Freundeskreise entstanden und das war so für mich so prägend, weil jetzt habe ich ein riesen Netzwerk und da sind Gott sei Dank auch einige in die Weinwelt abgedriftet mit mir gemeinsam.
Das heißt, Menschen sind einfach wichtig.
Ja, ne? Menschen sind mir ganz, ganz wichtig.
Ja, die Grenzen verschwimmen ja, kann man sagen. Also Tourismus, dann halt Gastronomie, Wein und auch die Veranstaltungen, Eventmarketing, solche Sachen, das verschwimmt sehr schnell. Deshalb sitzen auch die Korne und ich hier am Mikrofon, weil ich komme aus der Veranstaltungstechnik und die Korne interessiert sich für den Wein. Wie kann man das zusammenfassen? Wie kann man, wann fällt man denn den Schluss? Weil für mich war es ja auch immer so, dass man sagt, der Handel ist das eine, der Genuss ist das andere. Wein und Co., da verschwimmen auch diese Grenzen, wie ich sie angesprochen habe. Wenn man sich da dem Handel eher verschreibt, ist es dann nicht ein Umstieg von diesem vielfältigen Gastgewerbe und Tourismus, Eventbereich?
Das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich werden wir als Weinhändler gesehen und werden immer oft verglichen mit den anderen Lebensmitteleinzelhandlern. Aber ich habe Wein und Co. kennengelernt, damals in meiner Zeit als Jungsommelier, in der Weinakademie, in Tallern schon, wo wir Lieferant mit Tallern mit den Weinen damals waren, als coole, hippe Weinbar mit einem richtig geilen Shop. Und das war für mich so jeder, ich meine, natürlich war man in Wien einmal am Naschmarkt, einmal in der Jaso oder Marilwehrstraße, das hat man alles schon gekannt, aber jede Bar war irgendwie eins und eigenständig und auch von den Leuten, die dort gearbeitet haben. Das ist einfach dieses, du gehst jetzt am Naschmarkt und du weißt, okay, da ist jetzt einer, der kennt sich richtig mit Schaumwein aus. Und dann gehst du an der Rilwe-Straße und da ist ein Italiener, der Angelo, der kennt sich mit italienischen Weinen aus. Und das war für mich immer so, es ist zwar Handel, aber es ist so persönlich und zugänglich, dass es nicht wirklich Handel ist. Und deswegen war das für mich so, ist eigentlich ein interessantes Unternehmen. Und deswegen war das immer für mich spannend, Wein & Co.
Wäre dann Wein & Co. für dich interessant gewesen, wenn es diese Bars nicht gegeben hätte, also diesen Gastbetriebanteil?
Glaube ich nicht. Das war damals schon sehr wichtig für mich, weil natürlich, wo fängt man an zum Wein trinken? Gemeinsam in den Bars, wenn man fortgeht mit Studienkollegen etc. Ich komme ja aus Mödling und meine Standardfiliale, also Stammfiliale damals war SCS Vösendorf. Ist noch immer die wichtigste und größte bei Wein & Co. Und da habe ich mich damals nicht wohl gefühlt, wie ich einkaufen war, als Einstieger, als Junger. Das war so für mich so, aha, ja, okay, da wird man nicht so wertgeschätzt als Junger. Und das war für mich so das erste Mal, wo ich mit der Weinwelt Berührung gemacht habe, wie ich es negativ im Kopf hatte. Und das in der Firma, wo ich jetzt bin. Und das ist irgendwie so der Spaß, dass dieser Kreis sich schließt. Weil ich kannte Wein & Co. anders. Und da eigentlich, wo ich immer gern hingegangen bin oder musste, weil es 10 Minuten von mir entfernt war, habe ich mich eigentlich nicht so wohl gefühlt, aber es gab halt damals noch nichts anderes. Jetzt bei mir im Umkreis gibt es 7 Winotheken, so kleinere, wo ich wahnsinnig gerne auch privat hingehe, weil die halt einfach kuratiertes kleines Sortiment haben. Aber das hat es halt alles nicht gegeben. Deswegen war der Weg zum Wein & Co. Vösendorf Nummer 1.
Was lernt man in einer Bar über die Menschen, das Konsumverhalten, wenn man so als Gastronom quasi oder als Anbieter dann zuschaut, wie sie die Leute verhalten?
Meinst du jetzt die anderen Gäste? Mhm,
genau.
Ja, es ist spannend einfach zu beobachten, wie der Zugang zum Wein ist, dass manche wirklich den Wein so als Thema sehen, als ich gehe jetzt wegen dem Wein zum Wein & Co. oder in eine Weinbar. Oder ich gehe einfach für einen geselligen Abend oder mir ist es wurscht, Hauptsache ich kann mich mit jemandem ruhig unterhalten oder flirten. Also das sind immer so diese Themen, man hat immer so Pärchen gesehen in Wein & Co. früher, dann hat es diese Studentinnen und Studenten gegeben, die sich dort getroffen haben von der BOKO oder Klosterneuburg, die ganzen Winzerkinder, die waren ja alle bei Wein & Co. und da haben wir gesagt, ah, das ist ja der Sohn von, und das war halt so ein bisschen so ein Place to be damals, und das fand ich halt immer sehr, sehr sexy irgendwie.
Du hast... Also wir nehmen jetzt momentan im Jänner auf, die Folge wird wahrscheinlich ein bisschen später ausgestaltet. Nächstes Monat hast du ein Jahr Jubiläum, mhm, Geschäftsführung. Wie ist im Wein & Co. dein Werdegang gewesen?
Ja, das war spannend. Vielleicht ist es auch ganz wichtig, einen Schritt zuvor, vor der Bewerbung, weil ich fand das auch immer ganz cool, weil als junger Student, der sich für Wein interessiert, gibt es ein paar Möglichkeiten. Entweder man fängt bei einem Weingut an, man fängt beim Weintourismus an oder bei eben Winothek, Handel, oder man geht in die Politik zur ÖWM. Das sind so diese Themen. Oder Wein Niederösterreich, Weinforum, Terroring, was es ja alles gibt. Das war alles irgendwie spannend. Aber das ist der Zufall so will. Ich bin gerade mit meinem Master fertig geworden, internationales Weinmarketing in Eisenstadt. Und bin nach Hause gekommen aus Deutschland, weil ich habe in Geisenheim den Master geschrieben, und dann bin ich zurückgekommen und gesagt, so, was mache ich jetzt? Ich habe eine Freundin gehabt, ganz frisch, also es war ganz, ganz, ganz frisch, und deswegen ist es immer ganz spannend, das ist meine derzeitige Frau, ich bin mit meiner Frau jetzt genauso lange verheiratet wie mit Wein & Co. Also, das finde ich immer ganz, ganz spannend, und sie hat damals gesagt, mach das, was du willst. Und ich habe mich beworben für die ÖWM und für Wein & Co. für die gleiche Stelle. Das war Marketingassistenz, das eine halt für Wein & Co., das andere war für den österreichischen Weinmarkt, und bin halt zu beiden Bewerbungsgesprächen gegangen. Und irgendwie wollte ich insgeheim zu Wein & Co., weil ich einfach mit Menschen zu tun hatte, mit dem Produkt, mit den Winzerinnen, und auch weil ich einfach gesehen habe, wie cool Wein & Co. ist. Und beim ÖWM, beim Vorstellungsgespräch, war es ziemlich, ziemlich cool. Also es war ein richtig angenehmes Gespräch. Und sie haben gesagt, nein, du bist eigentlich mit deinem Master für den Job überqualifiziert. Ich so, ja, verstehe ich, ist okay. Das Gleiche hat mir die damalige Personalchefin von Wein & Co. auch gesagt. Aber ich merkte irgendwie, sie wollen mich trotzdem haben. Und ich habe gedacht, ja, okay, natürlich bin ich mit einem Master für einen Assistenzjob Marketing überqualifiziert gewesen, aber mir ist das egal. Ich möchte mich beweisen, ich möchte mich zeigen, wie ich bin, und das war dann auch so. Und ich habe dann gesagt, okay, passt, natürlich näher, Vösendorf, mein Arbeitsweg, 7 Minuten nach Hause, gehe ich zu Wein & Co. Und das war dann irgendwie so, ja, das war der Anfang meiner Geschichte bei Wein & Co. Und es war dann ziemlich schnell, dass die damalige Marketingleitung gegangen ist. Und der Heinz Kammerer damals so ein bisschen wieder zurückgekommen ist zu Wein & Co. Der war ja so, 2014 war er weg, dann hat er gesagt, ich mache das alles gut. Und ich, dann war er auf einmal wieder da, ein bisschen aktiver im Dienst. Und derzeit war ich im Marketing. Und wir wissen alle, Heinz Kammerer war ein Marketing-Genie für den Weinmarkt. Und da habe ich extrem viel gelernt. Also mein direkter Ansprechpartner war der Heinz Kammerer damals. Und ich war halt Assistenz mit 20 Stunden und habe aber ein paar Stunden mehr gearbeitet. Aber ich habe es gern gemacht, weil ich wusste, das reizt mich jetzt, das bringt mir was. Und ja, dann ist es so gekommen, dass sie gemerkt haben, ja, ich kann das ganz gut. Aber ich habe auch eine Eventausbildung und dann ist die Eventmanagerin gegangen. Und ich sage, ja gut, dann organisiere ich halt die Mondovino, weil das war September, 2 Monate vor Mondovino. Wer soll das machen? Ich so, ja, ich mache es einfach. Ich habe das studiert, Kultur- und Kongressmanagement. Die Weinmesse werde ich auch noch irgendwie wuppen. Und das habe ich dann eigentlich, glaube ich, ganz gut gemacht. Natürlich war ich sehr nervös und angespannt. Das war im ersten Jahr. Keiner hat mich noch gekannt bei Wein & Co. Und ich habe da halt dann einfach so gearbeitet, wie ich es halt tue, mit Hands-on. Und ja, nach einem zweiten Jahr Mondovino war dann so, dass der Interims-Marketingleiter dann auch weg. Und dann haben sie mich gefragt, na, möchtest du nicht Marketingleiter werden? Da habe ich gesagt, ja, das interessiert mich eigentlich. Und das war mein Ziel. Ich wollte bei Wein & Co. Marketingleiter werden. Das war mein Ziel. Das habe ich dann erreicht und dann war ich 3 Jahre so Marketingleitung. Und dann ist irgendwie so ein bisschen gekommen, so, da war ich schon ein bisschen frustriert, weil ich gesehen habe, dass Dinge angegriffen werden, dass ich mir denke, man könnte das anders machen. Stichwort Sortiment, Stichwort Barkartengestaltung, Stichwort Kundenbetreuung etc. Es gab so viele Themen gegeben, wo ich mir als Marketingleiter Einblick hatte, aber nichts ändern konnte, nur mein Feedback geben konnte und dass die damalige Geschäftsführung, vorm Willi Klinger noch, einfach so entschieden haben, wie sie es für richtig hielten. Das hat mich ein bisschen frustriert und dann kam so ein tolles Thema Corona. Und in diesem Corona-Jahr, das war für uns extrem spannend bei Wein & Co., weil da haben wir die komplette Marke umgestellt. Also den Marken-Relaunch, neue Farbe, neues Design, neue Ansprache. Und da war ich dann quasi federführend dafür mit meiner Kollegin. Und das war richtig geil, weil da haben wir richtig die Marke von damals auseinandergenommen und neu zusammengesetzt und sind eigentlich draufgekommen, Wein & Co. war immer gut, war immer ein Thema, aber es hat es halt nicht richtig kommunizieren können und die Zielgruppen nicht mitnehmen können. Die Zielgruppe ist immer gewachsen. Also wenn man sagt, ja, mein Vater war früher bei Wein & Co., der ist noch immer bei Wein & Co. Mhm. Also die sind einfach mitgewachsen und unten ist halt wenig nachgekommen. Und das war so für uns, wir waren ein ganz junges Team, Corona, wir arbeiten von zu Hause und haben versucht, das irgendwie neu aufzustellen. Und das war so dieser springende Punkt, wo ich gesagt habe, ja, jetzt können wir einfach so gestalten, wie wir wollen. Und das coole war, da war der Willi Klinger dabei. Da habe ich extrem viel gelernt vom Willi Klinger. Also ich habe Heinz Kammerer Schule, ich habe Willi Klinger durchgemacht und bei beiden habe ich so viel lernen dürfen und das hat mich irgendwie ein bisschen auch reifen lassen. Aber dann habe ich gesagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt möchte ich auch einmal ein bisschen entscheiden können. Und da gab es immer wieder Gespräche, was passiert mit Wein & Co., welche Richtung geht's. Und ich habe mich halt immer in Position gestellt. Dann war ein
zweiter. Ich will mehr.
Ich will mehr. Ich will einfach den Leuten ein geiles Feeling bei uns geben. Ich will, dass die einen richtig geilen Wein zu guten Preisen trinken und dass man eine Anlaufstelle ist für Leute, die auch keine Ahnung von Wein haben, die sich verloren fühlen. Das ist so meine Intuition, mein innerer Antrieb. Weil es ist mein Erlebnis von damals bei Wein & Co. Ich komme hin. Es gibt Beratung, es gibt Gratisverkostung, aber als Junger wird man einfach mal schief angeschaut. Das war damals, ist jetzt nicht mehr so, das muss ich jetzt klarstellen, weil das war nämlich das, was ich immer geprägt habe, wie ich dann in den Vertrieb gekommen bin zu Wein & Co. Ich habe dann die Vertriebsleitung übernommen. Aber auch das war ein Zufall, weil meine Kollegin ist jetzt wieder da, schwanger wurde, in Karenz gegangen ist und da wurde ich eben gefragt, ob ich das machen möchte. Und ich sagte, ja, macht sicher Sinn. Weil vom Marketingleiter in die Geschäftsführung wäre vielleicht zu steil. Also noch einen anderen Blickwinkel aus dem Unternehmen zu sehen, das wäre ganz gut. Und das war es halt dann so. Und dann bin ich genau am 7.1. gefragt worden, ob es mich interessieren würde. Und dann war endlich dieser Tag, wo ich dachte, so, jetzt ist es soweit. Und ich habe nicht gleich zugesagt. Bin nach Hause gefahren, habe mit meiner Frau gesprochen. Und auch mit ihr dann natürlich darüber gesprochen, weil wir haben 2 junge Kinder. Damals waren sie 2 Jahre und 6 Monate. Also es war auch privat eine sehr intensive Zeit. Aber sie hat gesagt, Johannes, wenn du das willst, das ist dein Wunsch, dann tu es. Und ja, jetzt sitze ich da bei euch und kann darüber reden. Und Ja, mir geht's gut.
Welche dieser Stufen war die lehrreichste?
Also die lehrreichste war sicher unter Herrn Kammerer die Anfangsphase. Natürlich, man hätte auch sagen können, so, du bist jetzt 20 Stunden angestellt, du arbeitest dich aber dumm und dämlich, warum tust du dir das an? Ich dachte, nein, jetzt muss man durchbeißen. Das ist genau dieser Zeitpunkt. Das gibt einem dann so viel zurück, wenn man wirklich mal, ich möchte das Wort nicht sagen, aber wirklich so Druck verspürt und es geht ein bisschen den Bach runter, da muss man einfach da sein. Und das war so für mich so nach vorne ziehen. Und deswegen, das gibt es halt bei Wein & Co. Das ist an jeder Stelle, das ist jetzt bei jedem Event, wo man sieht, wir haben nicht viel Mitarbeiterinnen, aber die dann da sind, die helfen bis zur letzten Sekunde. Stichwort Mondovino. Da ist die Buchhaltung vor Ort, da ist die Personalabteilung vor Ort und hilft. Am 30. Dezember ist keiner in der Zentrale, es sind alle in den Shops draußen und helfen mit, weil das sind diese Tage, wo wirklich das Gesamtunternehmen gemeinsam arbeitet. Und das ist das, wo diese Hands-on-Mentalität irgendwie mich widerspiegelt und das finde ich halt einfach cool. Und deswegen war das die Anfangsphase, dass das von Anfang an schon da war, war für mich eigentlich die intensivste. Und der Rest war einfach gemeinsam einen geilen Job machen.
Wenn man jetzt sagt, Weine, entschuldige, die du selber jetzt trinkst du das, weil du es quasi bei Wein & Co. so gelernt hast oder sind jetzt Weine, die du gern getrunken hast, jetzt deswegen bei Wein & Co.?
Gute Frage. Also meine Trinkkarriere, wenn man das so sagen kann, hat im Zuge meines Kultur- und Kongressmanagement als Jungsommelier begonnen, bei Wein. Davor habe ich Bier getrunken, Spritzer, Longdrinks, also die ganz klassische Erziehung gehabt. Und habe in Tallern eigentlich im Klostergasthaus immer nach dem Wiener Textjob bin ich runtergefahren und habe mich noch zum Sommelier gesetzt, auch ein ehemaliger Wein & Co. Mitarbeiter und gemeinsam Bernhard Sattler, der jetzt bei Riedl ist, auch ein ehemaliger Wein & Co. Mitarbeiter. Wir zu dritt haben immer so ein bisschen was verkostet und da bin ich eigentlich in dieses, vor allem in die deutsche Riesling-Szene reingewandert, weil die immer deutsche Rieslinge getrunken haben, Bordeaux-Weine, Piemont und ich bin bevor ich bei Wein & Co. war, schon ein bisschen versaut worden mit gutem Wein. Aber ich habe nie den Fokus zu Österreich verlassen. Ich bin auch sehr viel mit meinen Freunden und damalig noch anderen Freunden viel in den Weingütern unterwegs gewesen. Kids Egg zum Beispiel, Weingut Schauer, war eines der ersten Weingüter, was ich besucht habe. Aber auch nur zufällig passiert, weil sich mein Vater eine steirische Harmonika gekauft hat und deswegen sind wir in die Südsteiermark gefahren. Und, das war so der erste Anknüpfpunkt. Und dann habe ich einfach immer so versucht, so Wintern zu fahren, ab Hof. Das war dann so der zweite Schritt, parallel zu Tallern, dass ich in Österreich ein bisschen Sortimente kennengelernt habe. Was ich jetzt auf jeden Fall die letzten zwei Jahre forciert habe bei Wein & Co. ist die Thermenregion, weil das ist meine Heimatregion, da gibt es geniale Weine. Und die wurden aber nie so wahrgenommen bei den Kundinnen bei uns, weil wir es auch nicht im Sortiment hatten, ganz, ganz klar. Und jetzt haben wir da aufmagaziniert und die Zahlen sind super, und weil die Weine einfach gut sind. Und da habe ich mich, glaube ich, 8 Jahre dafür eingesetzt, dass wir jetzt das Sortiment haben, was wir haben in der Thermenregion. Also ein bisschen was habe ich mitgenommen, aber meine Stärke liegt sicher nicht im Einkauf, sondern eher im Verkauf und im Marketing.
Wie man es an den Mann und die Frau bringt.
Genau.
Mein Zugang oder meine Wahrnehmung von Wein & Co. war es, also es ist jetzt über 30 Jahre Firmengeschichte, glaube ich, ist es her, dass zuerst für mich als jüngerer Mensch, damals vor 30 Jahren war ich noch jünger, da war es eben so, dass das Fachhandel war. Also so wie du das gesagt hast, wenn du jetzt in den reinen Verkauf gegangen bist, dann hast du eben das Gefühl gehabt, ja, das ist eher für Spezialisten, weil da hat man vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen. Genau. Und der nächste Schritt war dann in den Weinbars und da haben wir dann angewöhnt, österreichische Weine haben wir ja beide den Zugang, dass wir ja teilweise die Winzer besuchen und persönlich dann sprechen. Aber was interessant war eben, beim Wein & Co. hast du immer irgendwelche Empfehlungen aus anderen Ländern holen können. Und deshalb freut es mich, du hast uns gesagt, du hast deine Entdeckung aus dem Jahr 2025 heute mit, eben aus Italien, glaube ich, war richtig.
Genau. Sehr gute Überleitung. Darf man einschränken? Ich glaube, er korkt nicht. Ich habe gar nichts geschaut. Das mache ich normalerweise immer. Das ist zum Beispiel ein Wein, den ich mitgenommen habe, weil ich da auch zeigen möchte, wie man neuen Wein entdeckt. Es geht ja beim Wein immer ums Entdecken. Es gibt ja so viele Weine auf dieser Welt, die man noch gar nicht kennt. Und das war ein richtiger Zufall. Ich bin zu Hause auf der Couch gelegen und habe mein Handy offen gehabt und habe einen Post auf Facebook gesehen. Ich bin gerade im Chianti und verkoste beim Konsortium alle Chianti durch. Und bei dem Wein ist ein Statement dabei gewesen, schade, dass die noch nicht in Österreich gibt. Und da haben wir gedacht, na dann schauen wir mal, wenn er so gut ist, gehe ich gleich zu meinem Einkaufsleiter für Italien und sage, Bernhard, du schaust so aus, kennst du dieses Weingut? Weil ich kannte es nicht. Mhm. Also nein, aber witzig, ich habe diesen Wein in New York auf einer Barkarte gesehen, auf einer Weinkarte, und ich kannte ihn auch nicht und habe ihn damals gegoogelt. Und so habe ich gedacht, das kann kein Zufall sein, dass er genau diesen Wein schon irgendwo anders einmal gesehen hat und ich von einem anderen Weg bekommen habe. Lass uns das auf der Vinitaly kosten. Ich habe Weingut angeschrieben, seid ihr dort? Nein, wir sind nicht dort, aber im Konsortiumstand könnt ihr die Weine verkosten. Und haben halt unsere Chiantis, die wir im Sortiment haben, verkostet und den daneben. Und uns war ganz klar, diese Stilistik haben wir noch nicht im Sortiment. Das ist nicht 50% Toskana, nicht 100%, das ist 200% Toskana, so wie ich es liebe. Und das ist jetzt der Einstieg, der Rosso, und das ist die Visitenkarte des Hauses und das 100% Sangiovese, und wir waren begeistert und seitdem haben wir gesagt, okay, genau solche Weine brauchen wir. Und ja, kostet es einmal. Also ich finde das Prost zum Wohl. Danke. Danke nochmal für die Einladung. Wenn ich zu viel rede, gell, müsst ihr mich stoppen. Und das Coole bei diesem Wein ist, es ist ein Jahrgangscuvée. Es sind mehrere Jahrgänge. Sie sind im Zementtank, damit die wirklich konstant bleiben über die Jahre und dann verschnitten werden, damit der Paolo, das ist der Winzer, immer das Terroir am besten in die Flasche fängt. Die haben 12 Hektar in Rada, in Chianti. Und man schreibt über ihn, dass er das Terroir, keiner kennt das Terroir in Rada besser als er. Und das, finde ich, schmeckt man in diesem Wein. Das ist 100% Sangiovese, 13,5 Volumensprozent, ein bisschen gekühlt. Ich habe ihn ein bisschen vorkühlt, weil ich das wichtig finde, dass man die Weine auch ein bisschen kühler trinkt. Und das ist der Einstieg. Und ich finde, das hat so einen schönen Trinkfluss, Zug, geile Tannine, super Säure. Und das ist, wenn du die Augen zumachst, riechst du schon wirklich dieses toskanische Flair. Und das ist für mich, das muss Wein sein. Also das ist einfach ein klassischer Trinkwein.
Ich glaube, dass man den, darf ich ganz kurz, ja, die Flasche, ganz gut, also sowohl jetzt so wie wir ihn jetzt haben, gekühlt, aber auch dann wärmer gut trinken kann. Die Etikette ganz kurz, sehr simpel, ja. Beige Etikette mit einem außenroten dünnen Rahmen. In der Mitte Rosso di Caparsa.
Ja.
Das Rosso ist mit einem, schaut aus wie Lippenstift.
Es ist der Wein, wo er mit dem Finger drüber zieht quasi. Ja, soll es imitieren ein bisschen.
Genau, ja. Es ist hinten, der Hintergrund quasi ist ein bisschen rot angekritzelt. Rosso Toskana, Indikatione Geografia Tipica.
Wir müssen noch einen Italienisch kursen.
Naja, ich tue Duolingen, aber... Rada in Chianti, Siena, Italia, Product of Italy, also das alles richtig ausspricht, das da oben, das tue ich jetzt nicht an, dass ich das jetzt...
Nein, bitte.
Integralmente, Prodotto e Importilio,
bla bla. Wir werden den Wein verlinken in den Shownotes. Genau. Und Fotos findet
ihr auch. IGD Toscana Rosso Lotto 22, ist es dann quasi trotzdem Jahrgang 22?
Das ist die Lotnummer, wenn es quasi gefüllt wird. Da käme ja auch zu wenig aus.
Ja, Sangiovese 100%, 13,5%, dann sind ein paar Logos drauf, CCPB. Aber wie gesagt, ja, wir machen da ein Foto davon und ihr schaut euch das einfach an.
Ich glaube, 71 Kalorien hat er, oder?
Ja, genau. Die habe ich jetzt noch nicht vorgelesen.
Ja, diese ganze Weisheit auf der Etikette.
www.caparsa.it.
Ja.
Spannend
jetzt
ist,
bei Wein und Co.
Jetzt bei Wein und Co. Ja, wir werden es verlinken. Ja. Spannend ist auf jeden Fall bei dem Unterschied zu unseren Gesprächen, bei den Winzern ist es jetzt, wir haben ja quasi mit einem Händler zu tun. Und wenn man den Handel anspricht, dann ist es ja immer so, dass da ja Margen gibt. Ja? Und was auch sehr spannend ist, ist die Entwicklung von der Weinbar. Dann hat man sehr viel Upselling-Produkte, Gläser, Zubehör, Dekanter, solche Sachen dabei. Wie macht sie euch da schlau? Was überhaupt, wie groß kann man, also ich habe gelesen, über 200 Mitarbeiter. Wie sind da die Abteilungen in der Zentrale für den Einkauf, für die Marktforschung und so? Mhm. Sagen, wie sind da die Arbeitsaufteilungen bei euch?
Also von diesen 200 Mitarbeitern sitzen 50 circa, ich weiß es nicht genau, circa 50 in der Zentrale und 150 sind an der Front,
draußen.
an der Filiale, in den Filialen, Shops, Bars, wie auch immer. Ich glaube, wir sind ein ganz klassisches KMU. Wir haben eine Einkaufsabteilung, wir haben eine Verkaufs-, wir haben Marketing, wir haben Event, wir haben eine Online-Abteilung, die sehr, sehr wichtig ist. Wir haben jetzt versucht, auch seit letztem Jahre dieses Thema Content zu fusionieren, weil ich glaube, dass es extrem wichtig ist. Man denkt immer ans Analoge und ans digitale Marketing, aber diese Verzahnung ist extrem wichtig und deswegen haben wir uns dazu entschieden, die E-Commerce-Abteilung mit Content, also die für Content Creation zuständig ist, Newsletter, Social Media, App haben wir jetzt ganz neu, die gemeinsam ins normale Marketing reinzugeben und eben diese Thematik enger zu verbinden und noch enger in den Einkauf zu bringen. Mhm. Weil man glaubt gar nicht, wie viele Infos verloren gehen zwischen einem Stockwerk. die ganzen da Geschichten.
Funktioniert der Flurfunk nicht.
Nein, es gibt immer so viele coole Produkte und Informationen zu Produkten, die der Einkäufer alle in seinem Kopf hat. Und die müssen halt gut transportiert werden. Und das funktioniert seit dieser Umstellung sehr gut. Ja, und Logistikabteilung haben wir natürlich ganz, ganz wichtig. Und deswegen, ja, Aufteilung, es ist, ja, Marge ist doch angesprochen, natürlich Marge ist das Wichtigste für uns, weil ohne Marge gibt es Wein und Kuchen nicht. Es ist ganz klar, und unser Nachteil ist, wir können uns mit Butter nicht die Marge retten für andere Produktgruppen. Deswegen ist da für uns das Wichtigste, um am Markt richtig positioniert zu sein. Wir wollen nämlich den gleichen Preis wie der Wettbewerber haben. Wir wollen, natürlich, Wein & Co. war immer teuer und diese Wahrnehmung war immer im Kopf, weil es eben nicht so viele Vergleiche gab. Jetzt stehen die Kundinnen bei uns im Regal, googeln den Wein und sehen, ah, dort kostet er 1 Euro mehr oder da kostet er 1 Euro weniger. Und man ist einfach so vergleichbar und deswegen muss man den Marktpreis halten können. Wir versuchen das auch so knapp wie möglich zu Abrufpreisen. Muss ich halt noch ein bisschen rumsprechen, dass wir eigentlich faire Preise haben, aber das ist eben diese Kommunikation, die ich meinte. Aber natürlich muss die Marge dann stimmen, weil wir müssen diese 24 Shops haben wir mittlerweile, die müssen auch finanziert werden und das wird alles nur mit dem Wein finanziert, den wir verkaufen. Und deswegen, ja, ist ein schwieriges Thema, natürlich auch das unattraktivste Thema mit den Lieferantinnen zu diskutieren und zu besprechen. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach auf Augenhöhe zu agieren und dass wir wirklich dasselbe Bild haben, weil wenn es Wein und Co. nicht gegeben hätte, weiß ich nicht, wo die Weinlandschaft heute ist in Österreich. Und ich glaube schon, dass das sehr prägend war, was damals passiert ist. Und ich glaube noch immer, dass es prägend ist, weil es eben ein super Austausch ist, ein Netzwerkpunkt, ein super Treffpunkt für, also diese von dieser Einsteigerwelt, von ich möchte, mich interessiert Wein, bis in die extreme Bubble, wo wirklich die Weinfreaks unterwegs sind und die sich über Weingüter unterhalten, die 1 bis 2 Hektar haben und sagen, ja, das ist der größte Wein aller Zeiten, aber es gibt halt nichts zum Verkaufen. Ist es gut, dass man sowas kennt, aber ich glaube, für den Handel und für die ganze Weinkultur ist es zu wenig. Deswegen muss man auch so einen Zwischenstep haben, wie Wein und Co. ist. Und das wird auch die Zukunft sein und da bin ich davon überzeugt.
Ich denke, das ist auch sehr schwer, weil es ein großes Sortiment ist, sehr viele Produkte. Ich habe einen kurzen Ausflug oder einen längeren Ausflug in die Elektronikbranche, in den Handel gehabt. Da hat es einen großen Computerhändler gegeben, den es nicht mehr gibt. Und da war es halt so, da hat man mit dem Filialwesen, hat man halt pro Filiale Werbekostenzuschüsse von großen Marken bekommen. Ja. Das gibt es bei euch sicher nicht, weil das sind alles kleine Weingüter oder mittelgroße Weingüter. Nein. Da gibt es keine Werbekostenzuschüsse. Da muss man selbst schauen, dass man das vermarktet und informiert den Kunden. Also das stellen wir sehr schwierig im Handel vor. Ja.
Extrem schwierig, diese ganzen sogenannten WKZ. Natürlich gibt es das auch, wenn man Weine auf die Titelseite will oder so. Natürlich gibt es das. Aber dass man jetzt ein Etat-Budget kriegt von einer richtigen Marke und da machen wir eine Plakatkampagne, nein, das gibt es nicht.
Das gibt es
nicht, ja. Deswegen ist viel im Online-Bereich, im Online-Marketing, das wichtigste Marketing sind unsere Mitarbeiterinnen, an der Front, die beraten und aber auch die Winzerinnen selbst, die ihre Produkte bei uns verkaufen und sagen, ja, wenn es das braucht, dann geht es zu Wein & Co. Und das ist, glaube ich, das wichtigste Instrument und deswegen ist diese Lieferantenbeziehungen und Partnerschaften extrem wichtig.
Jetzt seid ihr total breit aufgestellt. Wie wichtig wurde der Markt alkoholfreie Weine, Orange-Weine, Naturals? Ist das was gekommen, um zu bleiben? Oder?
Also das sind drei Riesenthemen zu beantworten. Mhm. Ich gliede mal Orange-Wein aus. Das ist eine Nische und wird eine Nische bleiben. Natural Wine, was ist Natural Wine? Stelle ich die Gegenfrage. Genau. Es gibt einige Winzer, wo viele Konsumentinnen nicht glauben würden, dass die jetzt wirklich auch mit Kuhhörnern eingraben und ein bisschen esoterisch arbeiten, aber bekannte Namen, ich nehme jetzt keinen, damit ich niemanden bevorzuge. Und das ist dann auch Natural Wine, aber ist es das dann wirklich? Deswegen, man muss sich überlegen, wie wird dieser Begriff überhaupt definiert?
Oder wie habt ihr das ihr genau aufgeteilt?
Das ist sehr spannend, ja, weil das machen wir heuer. Das ist für uns ein Riesenthema. Wir wollen dieses Thema Natural Wine einen neuen Namen geben. Es gibt natürlich viele Ideen, biologisch, nachhaltig, naturnahe. Wir haben selber noch keinen Namen gefunden, aber es wird so in dieses Handwerksthema reingeben, weil darum geht es ja. Handwerklich und so nah wie möglich zur Natur und dem Kunden einfach das Beste ins Glas bringen, genauso wie im Restaurant. Ich mag auch nicht von einer Massenfabrik irgendein Steak auf meinem Teller haben. Das interessiert mich nicht. Und das ist selber immer im Wein. Und in die Richtung muss man denken.
Dass man es gliedert quasi, ne? Dass der Kunde quasi wirklich sieht, was ist das für ein Betrieb?
Genau, wo kommt es her? Ist das Produkt wirklich so, dass ich sage, okay, ich kann das als Händler vertreten und auch während der Spritze in den Weingarten gehen und die Traube kosten? Oder muss ich Angst haben? Ich meine, wir sind in Österreich eh schon Gott sei Dank sehr, 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 sehr gut unterwegs. Und deswegen, wir werden es heuer anschauen und werden diesem Thema auf jeden Fall einen richtig großen Stellenwert geben, weil es einfach wichtig ist. Mhm. Weil das macht dieses Produkt auch besonders.
Und alkoholfrei?
Alkoholfrei ist, wächst und wächst und wächst. Da möchte ich aber betonen, dass es wahrscheinlich nicht der alkoholfreie Wein ist, sondern die alkoholfreien Alternativen, wie wir es halt spüren, wie Sparkling Teas, Kombuchas. Da ist die Nachfrage sehr groß und wächst auch. Und wir haben da jetzt auch schon mittlerweile schon 3 Regalmeter dafür. und wir haben gesagt, das ist jetzt die Größe, das bleibt. Das sind 102 Produkte, haben wir im Sortiment. Die werden wir behalten. Wir werden aber immer austauschen, was Neues bringen, aber wir werden jetzt nicht noch breiter werden. Mhm. Aber wir wollen einfach den Kunden immer was Neues bieten und das geht eigentlich ganz, ganz gut.
Wird das auch jetzt dann, wenn die Leute quasi zu euch in die Bar kommen, schon auch verlangt? Also gibt es sowas glasweise oder können Sie es als Flasche bestellen?
Also wir haben immer eine alkoholfreie Variante auf der Karte, immer glasweise. Man kann sich alles aus dem Shop nehmen, auch kein Thema. Mit Stoppelgeld haben wir noch immer, das ist ja 15 Euro aus dem Shop und mit einer Flasche Wasser, das geht nach wie vor. Aber dass wir jetzt so eine Achtelkarte nur alkoholfrei machen, dafür ist der Markt nicht noch nicht bereit, weil das ist so, wenn ich was trinken gehen will in eine Bar, dann will ich was trinken gehen und will keinen Alkohol trinken. Also das ist das, was wir so wahrnehmen in der Weinbau. Ja.
Wenn wir kurz nur ein Resümee ziehen, in der Zeit vor Wein & Co. bei dir mit der Wahrnehmung, wie du gesagt hast, du warst in Vösendorf zuerst, was hat sich von damals bis heute verändert?
Was hat sich verändert? Also ich glaube, was gleich geblieben ist, ist die Leidenschaft für das Produkt, dass jeder dafür brennt, dass er wirklich was Gutes hat. Und das sind auch immer Gipfeltreffen, wo alle Filialleiterinnen dort sind, sind immer die heißesten Diskussionen, das Sortiment. was sich geändert hat von damals, ich glaube, wir sind ehrlicher geworden, wir sind mutiger geworden, wir sind mit dem ehrlich in Bezug auf Preis, aber auch Kommunikation zum Kunden, dass wir da wirklich faire Aktionen liefern. Und die Beratung ist, glaube ich, noch besser geworden. Und dieses Thema, da bin ich nicht davon weggegangen, egal welcher Kunde oder Kundin in den Shop geht, ihr berätst ihn so, wie er es gerne hätte, in die Richtung, was er gerne trinkt. Wenn er einen Marmeladewein haben möchte, dann soll er den bekommen bei uns, weil wir haben ihn ja. Warum sollte ich den nicht verkaufen können? Also keine Abwehrhaltung gegen irgendeinen Geschmacksstil oder gegenüber eines Weingutes. Es passiert natürlich oft, kann passieren, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sagt, na, der schmeckt mir gar nicht. und der hört nur, der Kunde hört nur, das schmeckt mir gar nicht, dann wird er nie wieder dieses Weingut angreifen. Aber vielleicht schmeckt es dem Kunden. Und das ist so dieses Thema, wo ich sage, offen für alles. Und ich glaube, da sind wir schon sehr weit und sehr gut, dass wirklich jeder hinkommen kann, auch Junge. Weil das predige ich immer, das ist unsere Zukunft. Und das hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert, dass es nicht mehr so steif und hochnasert worden ist und dass wir jetzt ein bisschen junger, frischer und moderner sind.
Wenn ein Junger kommt und sich beraten lässt, ja. Also sag jetzt einmal, wenn er jetzt noch nicht diese Erfahrung hat, kann man sagen, wo sie eher hingreifen?
Ja, also sie gehen zuerst einmal immer zum Natural Wine Regal, noch heißt es Natural Wine Regal, ja. Weil es einfach coole, funky Etiketten sind. Gehen aber dann doch wieder zu den bekannten Marken, die sie von den Eltern kennen. Also das kann man schon sagen. Aber sie vertrauen und sie geben auch mehr Geld aus pro Flasche, was ich sehr, sehr schön finde. Also ihnen kann man keine 9-Euro-Flasche andrehen und sagen, ja, da hast du Spaß mit deinen Freunden, trink das ganz gut. Nein, die wollen dann doch auch was Hochwertigeres und wirklich dann spüren, was der Unterschied ist zwischen den Preisen. Und das funktioniert ganz gut. Und ich habe große Hoffnungen in die junge Zielgruppe.
Kann man sagen, sie trinken nicht so viel, sie trinken gezielter oder bewusster, aber dafür was gescheit.
Genau, also das hast du gut zusammengefasst. Und sie kommen aber auch öfters. Es ist nicht so, dass sie wie unsere Standardkunden so einmal im Monat vorbeikommen, aber sie kommen halt dann so am Naschmarkt zum Beispiel, die kommen dann einmal in der Woche, holen sich eine Flasche und kommen halt regelmäßig. Und das ist genau das, was wir auch wollen, mehr Frequenz, die reinbringen in die Läden, weil dann haben wir mal einen Winzer zu Gast, Winzerin, oder wir haben mal irgendwas Cooles offen in der Gratisverkostung, dass einfach dieses Erlebnis da ist, das ist essentiell.
Wie kann man ungefähr, also ich möchte jetzt nicht Prozentwerte hören, wie kann man die E-Commerce-Anteile Österreich international ungefähr aufteilen oder wo sind die Länder, die so häufig bei euch online bestellen?
Also Deutschland ist der wichtigste Markt. Mhm. Und jetzt seit heuer haben wir seit dem November liefern wir auch in die Schweiz online.
Okay. Ja. Also
aber Deutschland ist 25% vom Online-Umsatz in Deutschland.
Ja. Länder oder Regionen, die neu sind bei euch?
Neue Länder, neue Regionen. Wir haben extrem viel in Italien umgeschlichtet letztes Jahr.
Umgeschlichtet hast du das Sortiment bereinigt? Sortiment, oder?
Also ausgelistet, eingelistet, neue Sachen. Sardinen haben wir was Cooles Neues. Also schon immer so ein bisschen so kleinere Sachen, aber irgendwas ganz Neues. Nein, also wir sind eher gerade dran, weil wir noch doch sehr jung in dieser Rolle sind und auch der neue Einkaufsleiter. Wir finden uns da gerade und schauen unser Sortiment gerade sehr stark an und wollen einfach so ein bisschen rollierend sein. Jetzt haben wir letztes Jahr Italien Fokus gehabt, nächstes Jahr wird Spanien der Fokus sein, also heuer, wir sind ja schon im neuen Jahr, Spanien Fokus, damit das Sortiment einfach immer spannender wird für die Leute. Natürlich, wenn irgendwer was Cooles findet, auch wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterin, her damit, wir verkosten das, weil so funktioniert das auch, weil wenn die Leute dahinter stehen, dann kann man es auch verkaufen, also ja.
Wie steht es mit der Punktevergabe? Du hast selbst auf Punkte geschrieben, wird oft, manche Winzer nehmen es gerne an, hat es da problematische Situationen gegeben, wo man sich nicht verstanden gefühlt hat? Man hat ja eine Verantwortung, wenn man Punkte schreibt.
Ich habe es jetzt nicht für Wein und Co. gemacht, ich habe das jetzt für andere Leute habe ich mitverkostet, sagen wir so. Also für Wein von Wein und Co. haben wir keine Punkte vergeben. Wir haben überlegt, das zu tun, aber die Büchse reißen wir uns nicht auf, weil das ist ein sehr schwieriger Job, Weinjournalist zu sein, glaube ich, Weinjournalistin, und das wirklich objektiv und so zu bewerten, das ist für mich extrem schwierig und heikel. Wir freuen uns über hohe Punkte von allen Journalistinnen, die nehmen wir dankend gerne auf, aber dass wir jetzt selber ein Punktesystem einführen, das werden wir nicht machen. Das ist dann zu sehr Handel.
Würdest du persönlich jetzt noch was ändern bei Wein & Co., was du sagst, das wäre mir jetzt ein Anliegen, oder bist du jetzt gerade zufrieden mit dem, so wie es...
Wir ändern regelmäßig. Also wir haben jetzt eine App, das war eine große Änderung. Wir haben jetzt auch also wenn es ausgestrahlt ist, die Folge, da werden wir auch schon den Kundenclub geändert haben. Wir haben die Vertriebskanäle geändert. Wir liefern jetzt über Foodora und Volt nach Hause, um neue Zielgruppen zu erschließen. Also wir ändern wirklich viel rund um die Uhr, und überall, wo es eine Möglichkeit gibt, etwas zu ändern, dann tun wir das. Wir sagen Flucht nach vorne, das ist unser Motto. Wir müssen jetzt einfach Gas geben und überall jede Chance ergreifen, und das ist so geil mit meinem jungen Team, dass wir da einfach, dass wir das machen und die das auch anbieten und es also von ihnen kommt und ich nicht so der bin, sondern wir müssen so. Nein, sie kommen zu mir und ich gebe ihnen Feedback, und so entstehen einfach die besten Ideen.
Cool. Und was man noch dazu sagen muss, kulinarisch sind sie ja auch immer wieder gut aufgestellt, und ich darf das jetzt, wie heißt der Toast?
Ah, der Kock.
Ja, Kock. Das ist, wenn man bei Wein & Co. ist und man kennt das nicht, man muss das unbedingt probieren.
Ja,
das ist der beste,
ja,
gebutterte Toast, den es in Österreich
gibt. Ja, Angst vor Butter darf man nicht haben.
Na, ja.
Aber es passt perfekt in die Jahreszeit, finde ich.
Ja. Du hast das vorher eh schon im Gespräch erwähnt, ein Mythos oder eine böse Nachrede, die Wein & Co. hat, dass es einfach nur teuer ist. Das ist wahrscheinlich das, wo du auch findest, dass du falsch verstanden wirst, weil es natürlich auch sehr viele interessante Einstiegspakete und Varianten gibt.
Genau. Also wir haben, ich glaube, 100 Weine unter 10 Euro. Und das ist für uns die beste Qualität in dem Segment. Natürlich gibt es immer wieder was Besseres, ist eh klar. Aber wir schauen, dass in jedem Preissegment wirklich die beste Qualität nach Hause kommt oder am Tisch oder wie auch immer. Es ist diese Dumpingpreise, die es jetzt gibt und überall. Und wenn man selbst irgendwo einkaufen geht und die Butter kostet 4 Euro und dann auf einmal kaufe ich 4 Backeln und dann kostet nur noch 2 Euro das Backel, warum ich nicht einfach einen normalen Grundpreis habe. Das ist das, was mich ein bisschen generell nervt. Aber das ist halt der Handel, und da wollen wir halt nicht hin. Und da waren wir mal, da war Wein & Co., aber da wollen wir nicht mehr zurück. Wir wollen einfach faire Preise haben und gute Aktionen, die gemeinsam mit den Lieferantinnen besprochen werden. Ja.
Frage hätte ich noch, Thema Rotwein, Österreich, wie siehst du das?
Wer es nicht bewirbt, wird es auch nicht verkaufen. Also wir haben keinen Rückgang im Rotwein. Wir sind zum Vorjahr gleich geblieben. Also wir sehen da kein Problem. Man muss nur bewerben, man muss Alternativen finden. Wir haben jetzt den kühlen Roten zum Beispiel am Markt gebracht letztes Jahr. Weingut Nittenhaus, das war super erfolgreich. Man muss einfach neu denken, man muss die Leute einfach dahin erziehen. Und Rotwein ist ja nicht Rotwein, es gibt so viele verschiedene Stilistiken. Also klar ist, wenn ich jetzt einen 15 Volumensprozent, was fällt mir jetzt ein, Barbera d'Asti habe, klar wird das vielleicht weniger werden, aber wenn man jetzt so frische, elegante Blaufränkisch, wie man es jetzt kennt auch am Markt in Österreich, ja, das trinkt man doch gerne, das ist ja wie Saft eigentlich, und deswegen mache ich mir da keine Sorgen, man muss es halt einfach nur richtig bewerben.
Und warum glaubst du, ist das überhaupt entstanden? Also ich habe das zum Beispiel nie irgendwie das am Schirm gehabt, dass ich mir gedacht habe, jetzt trinken die Leute weniger Rotwein, und plötzlich war das so ein Thema, so ein
Ja, wie es entstanden ist, wie die Weißwein-Lobby dahinter.
Okay.
Nein, es sind natürlich Rotweine, die großen Rotweine, schweren Rotweine, das ist die Bordeaux, die man kennt. Also ich bin beeindruckt, wie sehr sich zum Beispiel Bordeaux geändert hat. Wie man sagt, ja, okay, das kannst du nicht trinken, das musst liegen lassen, einmal 20 Jahre. Und dieses Mindset im Kopf, glaube ich, hat schon dazu bewegt, dass man sagt, okay, Rotweine muss man liegen lassen, kann man nicht gleich trinken, macht keinen Spaß vorweg. Und ich glaube, das war so ein Thema, dass es einfach nicht so Dreh und Trink wie Weißwein präsentiert wurde. Und da trudern sie jetzt aber eh alle zurück, weil wenn man jetzt einen 2020er Bordeaux aufreißt, macht richtig Spaß schon, brauche ich nicht 10 Jahre warten. Also die haben sich auch geändert in der Stilistik. Aber das muss man kommunizieren, das ist halt das Thema.
Logischerweise ist es so, als Geschäftsführer von so einem Unternehmen, man muss immer einen Spagatakt machen, man vertritt ja alle Marken, die man verkaufen möchte. Deshalb, ich glaube, wir könnten fachsimpeln noch ungefähr 2-3 Stunden, aber unsere letzte Rubrik im Gespräch ist immer das kleine Verhör zum Schluss, das sich aber schlimmer anhört, als es ist.
Verhört mich.
Ja, ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Das letzte, weil dann heißt, ich kann nichts mehr essen, also meine Henkersmahlzeit. ich liebe Essen, ich liebe Genuss, ich koste alles, und das ist auch so cool, dass ich mit meinem Sohn jetzt auch schon viel koche, und der kostet auch alles, und ich weiß, vielleicht ist es schlecht, dass ich ihn jetzt schon versaue damit, aber nein. Es gibt vielleicht eine Speiseart, die ich gar nicht mag, und das war ich im Elsass, und da ich esse immer klassisch aus der Region. Und da gab es halt so einen Suppentopf und auf einmal schwimmt man der Schweinskopf rauf. Und das war so galertartig und alles, was so galertartig ist, das brauche ich gar nicht. Das ist so.
Ach, na. Sind wir uns einig, die Konsistenz macht
ja.
den Genuss.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Da gibt es so viele. Da gibt es wirklich extremst viele. Ich würde drei nehmen. Das eine war die Piemont-Reise mit Willi Klinger. Das war 5 Tage Genuss pur. Es war richtig, richtig, richtig cool. Zweite war meine erste Premiere in Bordeaux. Das war auch richtig, richtig genial. Und ja, und der dritte vielleicht, die Weine im Regal zu sehen von den österreichischen Winzerinnen, die man schon damals ich hatte auch eine kleine Pop-Up-Weinbar, die ich damals schon geil fand, dass die bei Wein & Co. steht, weil man einfach die Leute davon überzeugen konnte, dass das Produkt gut ist. Ich glaube, das sind so die 3 Top-Weinmomente. Aber sonst, auf einen Wein, da gibt es so viele coole Sachen.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als...
Ja, das ist eine aus meiner Gastronomie, da war ich noch sehr jung. Das ist peinlich, aber es ist aus dem Leben gegriffen. Ich hatte ein Pärchen bedient und habe eine Flasche Wein hingebracht und ein Glas und habe eingeschenkt und das Glas schon am Tisch, also es war schon in der Bar eingeschenkt und sie schickt mir zurück, sagt, der korkt. Ich sage so, nein, der korkt nicht. Sie, woher wissen Sie das? Ich so, nein, es ist keine Korkflasche. Es ist ein Schraubverschluss. Und sie, aha, okay. Dann bin ich zurückgegangen und so, ah fuck, das war ja doch der mit Kork. Und dann hat er wirklich einen Kork gehabt und dann habe ich aber nicht mehr zurückgegangen. Das war dann mein schlimmstes Weinerlebnis, was ich hatte. Auch, vielleicht auch mein peinlichster
Restaurant.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Ah, ich glaube, es wäre tatsächlich Nebbiolo. Mhm. Nebbiolo habe ich eben in Piemont kennengelernt und das ist einfach, die ist so aussagekräftig. Sie hat festes Tannin, sie hat schöne Säure, sie hat aber so eine Eleganz und eine klare Frucht und ich finde das einfach genial. Also das ist das, was ich liebe, ja.
Mein perfektes Katerfrühstück.
Es ist auf jeden Fall ein richtiger Spaziergang, das habe ich gelernt in meiner Studienzeit. Wenn man durch Zeit Nacht ist, muss man vor der Uni nochmal spazieren gehen. Da gehe ich immer gerne so eine halbe Stunde, Stunde spazieren und ich habe zeitlang immer so, ja, Leberkäse und so, aber nein, ich esse jetzt immer ein Porridge, was Leichtes, weil dann tut sich der Körper nicht noch schwerer. Das ist so mein Thema, was Leichtes und viel frische Luft.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Campino von den Toten Hosen.
Ah, bin dabei.
Ich bin ein riesen Toten Hosen-Fan. Ich bin auch heuer, fliege noch nach Düsseldorf aufs Konzert. Ich finde diese Person einfach genial. Vom Punkrocker, der wahrscheinlich mehr gesoffen in seinem Leben als nicht, zu seinem richtigen Statement-Menschen. Mhm. Ich finde einfach sehr spannend, den Typen.
Ich habe an einem Moment mein Campino. Ich habe bei einem Radiosender gearbeitet und wir haben bei einem Konzert auf der Donauinsel haben wir ihn dann getroffen und da gibt es ein Foto mit mir und dann sind unsere Fotografen, die engagiert worden sind, gekommen und haben das Foto gemacht. Und er hat gesagt, na, wer bist du überhaupt, dass die ganzen Fotografen jetzt kommen? Und er hat gesagt, na, ich bin der Christoph. Und er hat dann später bei einem Lied hat dann gesagt, ja, sie haben in jeder Stadt einen Freund und in Wien ist es der Christoph.
Wirklich, das ist...
Und dann, ja.
Gänsehaut.
Ja, ja.
Was war dein Bestes?
Das war mein Gänsehaut-Moment.
Mein peinlichster Restaurant-Moment war der, oder...
Nein, ich habe gesagt, ich sage es nicht, aber ich sage es trotzdem, weil ich bin aber ein ehrlicher Kerl. Ich bin bei meinem standesamtlichen Hochzeitsdinner bin ich eingeschlafen. aber es war so ein herrlicher Abend und es war so Stress von früh bis Abend, und aber so toll. Es war in Ratsch an der Weinstraße im Ratscher Landhaus und da haben wir dann noch, der ist bekannt für auch gute Bordeaux, und dann haben wir noch ein Bordeaux trinken und da bin ich einfach nach hinten und habe eingeschlafen. Da gibt es ein Video, wo ich schnarch. Ich meine, das Lokal war eh schon leer, aber das war vielleicht das Peinlichste.
Und gleichzeitig Schönste.
Ja, auf jeden Fall. Das war ein super schöner Tag.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Preiselbeeren. Also ich esse zu Paprikahändel Preiselbeeren, ich esse zu Krästeknödel Preiselbeeren. Das ist so für mich so, ich liebe Preiselbeeren und muss nicht nur zum Schnitzel sein.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber das haben wir schon mal gehabt.
Haben wir schon mal gehabt, ja. Und mein Sohn macht das auch gerne.
Mit dem muss ich essen gehen. Ja.
Wir müssen es nachhören. In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Ich würde gerne 15 Jahre sagen, weil dann sind meine Kinder schon im trinkfähigen Alter. Und da würde ich mit meinem Sohn Ponte Canet 22 trinken und meiner Tochter Grand Prix Lacoste 24.
Mhm. Schon, das habe ich schon vorbereitet.
Ja. Schon vorbereitet, das kriegen sie. War auch meine erste Subskription.
Ja, cool. Ja, und obwohl es wieder mal sehr sympathisch ist, meine leider Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein.
Ich glaube, es wäre ein Rotgipfler. Mhm. Weil mit dem habe ich begonnen, meine Karriere, und somit wird es auch ein Rotgipfler. Am besten in Dagelsteiner Lage.
Wir dürfen uns auf jeden Fall bedanken für ein interessantes Gespräch. Ich darf stellvertretend ausrichten, dass es in mehreren Gesprächen schon bei uns geheißen hat, dass da bei Wein und Co. gearbeitet wurde und viel gekostet wurde und dass alles in guter Erinnerung geblieben ist. Das heißt, in den 30 Jahren ist auch vieles richtig gemacht worden. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke für das Gespräch.
Danke und euch.
Prost Mahlzeit.
Prost Mahlzeit. Prost Mahlzeit.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt, und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.